Ganz wichtig. Ganz wichtig.
So, ich bin mal wieder im Comicladen im Groben Unfug in Berlin Mitte und hier ist heute eine Signierstunde. Hier signieren heute Sarah Burini, Beetlebum und Flix. Und wenn ihr ein bisschen Comics lest oder besonders Webcomics, dann kennt ihr die wahrscheinlich schon. Aber wenn nicht, dann werdet ihr sie heute ein bisschen kennenlernen. Wegen dieser Signierstunde ist hier deutlich mehr los im Laden als sonst und deswegen ist es auch ein bisschen lauter. Ich hoffe, das ist trotzdem nicht zu nervig und alles gut verständlich. Quitzy und Mike hört ihr heute höchstens vielleicht mal ein bisschen im Hintergrund oder zwischendurch kurz, aber dafür haben wir Magnus hier und der erzählt uns ein bisschen was über die Künstler Jason und Delil. Magnus, du sitzt eigentlich in der Zosna,
in der Urzelle.
Und bei euch im Blog ist rumgegangen die Woche, dass dieses I Killed Adolf Hitler verfilmt werden soll.
Ich finde es spannend, dass sie das, also und auch nicht so abwegig. Die Frage ist halt dann letztlich, was sie daraus machen, weil die Geschichte ist schon sehr abgefahren. Ja. So, aber deshalb was mit einem richtigen das? Regisseur umgesetzt, kann dann toller... Streifen daraus werden. So.
Also lass uns mal erstmal über das Comic vielleicht, worum geht's denn da?
Grundsätzlich ist der Plot ziemlich abgefahren. Also es geht darum, dass es also in einer fiktiven Zukunft darum geht, dass Leute ganz problemlos andere Leute oder professionelle Killer anheuern können, die Leute einfach aus dem Wegräumen umbringen, wenn sie denen genug zahlen, denen irgendwie auf den Sack gehen. So, und dann halt, das spinnt er sich am Anfang natürlich halt erstmal so ein bisschen zurecht, dass er dann halt erzählt, dann gibt es Leute, die einfach sagen, mein Chef ist blöd, hat mich nicht befördert, so, weißt du, oder meine Freundin guckt mich nicht mehr an und so. Also, und dann gibt es halt einen, der das macht, der auch eine Freundin hat, mit der es halt nicht mehr so toll läuft, und der bekommt dann halt den Auftrag von einem Wissenschaftler zurückzureisen in die Zeit und Adolf Hitler hat aus dem Weg zu räumen. Der hat wiederum in seinem Keller eine Zeitmaschine gebastelt, die aber, weil sie halt irgendwie so komplex ist, erstmal sich 50 Jahre aufladen musste und jetzt ist aber so weit, dass es eigentlich ginge mit der Zeitreise. Aha. Und er ihn halt dann halt zurückschickt nach Berlin, weiß ich nicht, in die 30er, also bevor es losgeht so, ja. Und ihn halt aus dem Weg räumen soll. Er fährt zurück, verpeilt es aber, also wird vereitelt durch einen eifrigen Helfershelfer von Gut Adi so und der Punkt ist jedenfalls, er kommt halt deshalb, bleibt dort hängen in der Zeit und Adolf steigt halt in die Kapsel und kommt halt in die Zukunft. Mhm. Okay. So, okay. Es geht noch viel weiter. Es geht dann halt so, dass dann halt in dem Moment, wo dann aber Adolf auftaucht, dann irgendwie er, der zu ihm hingereist ist, als alter Mann plötzlich auch noch ins Zimmer tritt, weil er halt einfach die 50 Jahre es geschafft hat zu überleben, abzuwarten und genau wusste, an welchem Tag er dieser Auftrag in der Zukunft dann zuteil wird. Okay, und dann so. Und wenn man denkt, das ist es schon gewesen, ist es noch lange nicht gewesen. Also das ist halt so, das ist mir sowieso jetzt aufgefallen. Ich habe ja im Grunde, ich glaube, alle Jasons gelesen. Die sind von der Machart ja eh immer ähnlich, aber das, was ganz spannend ist, dass die halt so durchgeknallt sind und so abgedreht und halt auch so manchmal halt immer so die, also sozusagen die Handlung oft aufbrechen und so ganz unerwartet, dass es halt dann auch so einer von den Comics ist, und das ist ja auch nicht schlecht, die du halt bestimmt nach 2-3 Jahren nochmal lesen kannst und sagst, ach ja, stimmt, so war das ja. Also ging mir jedenfalls so.
Ja, ist auch ganz interessant, es ist halt auch so ein eher so ein Funny-Stil. Ne?
Ja, absolut. Ich habe eh auch so ein bisschen so ein Fable so für so Sachen, wo halt so Menschen halt so in Tiergestalt auftreten. Und selbst wenn es halt nur ganz dezent ist jetzt wie bei ihm. Da gibt es ja andere, weiß ich nicht. Man kennt ja vielleicht so Inspektor Carnado zum Beispiel. So auch so ein Klassiker-Comic, da ist das halt aus. Und da braucht nur einer wie halt Donald als Humphrey Bogart-Ente so. Ja. Und schon hat er Sympathiepunkte, wenn man dann irgendwie sich eher darauf einlässt. Ist halt so, funktioniert auch.
Und das dann mit so einem Thema finde ich auch super interessant. Ich habe von Jason bisher nur mal so ein Ding, habe ich immer noch zu Hause rumliegen, komplett ohne Text oder so.
Genau, ja, der ist auch toll. Das ist ein relativ früher so, also bei dem sind es ja auch immer so kleine Episoden, glaube ich, nur die drin sind, immer nur so, weiß ich nicht, so One-Pager oder Zwei-Seiter-Gags, die dann irgendwie von irgendwelchen Mumien handeln, die halt, weiß ich nicht, ein Problem haben, weil sie irgendwann eine hübsche andere Mumie sehen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann, also, er ist jetzt nicht irgendwie auf das Thema Faschismus oder sowas, das jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd, sondern eher so, er hat immer im Grunde immer so die klassischen Horrorfiguren immer so. Also weil er sich irgendwelche Werwölfe in den neueren, Mumien, Vampire und und dass er halt dieses ohne Worte, das finde ich sowieso, es gibt Bände von ihm, die halt komplett so auskommen, wie dieser Schütz zum Beispiel, und in vielen ist es halt eher das Bild, was die Geschichten erzählt und weniger der Text. Es mit so ein paar, zwei, drei Ausreißern, die dann halt irgendwie doch relativ textlastig sind, so neueren Datums, aber die sind nicht unbedingt seine besten so. Also das war schon eigentlich ganz, ganz, ganz nett immer anfangs, dass halt dann, wie gesagt, nicht so viel Augenmerk auf den Text gelegt hat, sondern viel über die Bilder erzählt und die Geschichte.
Ja. Ist das ein Ami oder ein Kanadier?
Aus Norwegen kommt er.
Ach so, okay.
Also was man vergleicht ihn, oder was er selber auch mal behauptet, dass er so ein Freund von so Ernest Hemingway und solchen Geschichten ist und sowas, halt auch das in seine Geschichten einfließen lassen will und so die. Aber ich finde, was bei ihm auch so ganz klar rausfällt, von wegen Norwegen oder auffällt, ist, dass es ist so ein bisschen auch so ein bebilderter Chorus-Mäki. Also dieses, dass er dieses Lakonische irgendwie so hat, also sozusagen dem bösen Seiten des menschlichen Daseins und so irgendwie immer noch eine witzige Seite abgewinnt, aber so halt auf eine ganz trockene Art. So. Ja. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch seine Arbeiten. So. Also. Nee, er ist aus Norwegen. Jetzt von wegen mit Delil, weil jetzt ist mir aufgefallen, das ist jetzt, glaube ich, aber der absolute Zufall. Es liegt jetzt halt daran, weil jetzt von dem zweiten Menschen, der dann kommt, die haben total viele Gemeinsamkeiten. Die sind beide ungefähr gleich alt. Weiß nicht, so Mitte, Ende 40, also weiß nicht, ein Jahr auseinander. Und die sind ja nun auch sehr viel rumgekommen in der Welt. Also Jason ist zwar Norweger, hat aber wohl auch schon sogar auch, glaube ich, in Deutschland mal gewohnt und wohnt jetzt meines Erachtens in Südfrankreich, in Montpellier, genau wie Delil. Also der hat zumindest da lange gewohnt. Okay. Also irgendwie, wie gesagt, reisen ja viel rum beide so, aber irgendwie gibt es mehr Gemeinsamkeiten bei diesen beiden Menschen, die mir so auch noch nicht klar waren. Jetzt erst so, weil wir dachten, wir wollten über die beiden sprechen, das wäre so aufgefallen. Ja.
Okay. Wie viel hat der Jason schon rausgebracht?
Oh, eine Menge. Da ist auch wieder so, da sind wieder die Leute begünstigt, die ihn bis jetzt noch nicht entdeckt haben und jetzt vielleicht erst drauf kommen, weil das ist ja eh auf dem Comicmarkt zu beobachten, dass im Moment sehr viele Gesamtausgaben jetzt auf den Markt kommen von weiß ich, ewig laufenden Serien oder Serien, die es halt schon länger als Einzelbände gibt, jetzt sind schön aufgemachten Gesamtausgaben. Das machen sie jetzt bei den Jason-Bänden auch. Also der hat da hat es halt früher halt so im Softcover, die Bände sind auch schön von der Aufmachung. Also ich meine, Fantagraphics macht eh immer ganz schöne Bücher, aber diese Gesamtausgaben, wo sie jetzt halt die zum Teil vergriffenen Bände jetzt nochmal als Sammelbände rausbringen, sind noch schöner. Also wenn man jetzt einsteigen will, ist man da klar im Vorteil.
Okay.
Also der hat, weiß nicht, ich würde mir jetzt überschlagen, 15 bestimmt, 15.
Ach, so viel hat er schon gemacht?
Ja. Okay. Ja, wie gesagt, so die letzten Sachen. Das eine war, wie gesagt, diese Werwolf-Geschichte. Da hat er dann, weil er halt nach Montpellier gezogen ist, hat er die Story nach Montpellier verlegt. Da geht es dann darum, dass auch so eine Bande von Einbrechern damit arbeitet, dass sie in die Wohnung einsteigen und sich Werwolf-Masken aufsetzen, um die Leute halt zu erschrecken, falls ihnen mal jemand über den Weg läuft bei der Aktion. Und das geht so lange gut, bis irgendwann die echten Werwölfe von Montpellier, die es natürlich gibt, damit ein Problem haben und dann keine Lust mehr haben, als Sündenburg da zu stehen. So. Und ja, was sonst noch auch noch auffällt, ist, dass er jetzt natürlich so ein bisschen experimentiert, nicht nur das, was du meinst, du diesen Spann, dass er halt früh, also eher mit wenig Text gearbeitet hat, er experimentiert oder probiert jetzt auch aus, dass er oft jetzt dann auch doch in Farbe arbeitet. Also hat er früher halt auch nicht gemacht und ist aber okay. Also die
ist aber digital, ne?
Ich glaube ja, aber das Ding ist, ich glaube, der jetzt sich, also größtenteils um die Kolorierung kümmert, ist, glaube ich, auch ein Franzose, der auch für Trondheim zum Beispiel auch viel gemacht hat. Also die Farben sind dezent, also das stört jetzt nicht. Andersrum kannst du sagen, man hat es auch nicht vermisst in den alten Geschichten. Also vielleicht spielt da so ein bisschen mit, so der Gedanke, vielleicht kriegt man doch mehr Leser ran, wenn man es dann in Farbe präsentiert oder so. Könnte ja sein.
Womit würdest du es vergleichen? Also so, wer das mag, der mag auch so Filme oder auch andere Comics.
Von dem jetzt gerade gesagt habe, der Kolorist von Trondheim, es ist natürlich auch so, wie es gibt ja, also viele kennen ja Trondheim, jetzt so Herr Hase und so weiter, also das ist ähnlich. Also so einfach dieses Trockene, so aber halt absolut witzig und was halt Spaß macht zu lesen. So. Also, und wie gesagt, Filme, was ich sagte, ist nicht von anzuweisen, so Chorus Melky, so ich meine so, also eigentlich so Loser-Typen, denen irgendwas passiert. Also ich habe jetzt, wenn du überlegst, es sind oft so Geschichten, wo es halt darum geht, dass, weiß nicht, die Frau den Mann umbringt oder in dem ganz aktuellen, jetzt war eine Kurzgeschichte, da geht es um einen Typen, der im Knast sitzt, dann halt ausbricht, seine Frau, Freundin, ewig auf ihn gewartet, so, hat ihm die Stange gehalten, so holt ihn da raus, dann holen sie, oder auf der Flucht laden sie noch eine Frau mit dazu, die halt irgendwie ihnen über den Weg läuft, vermeintlich so. Mhm. Die dann halt irgendwie hilft, die Polizeisperren zu durchbrechen, wie sich nachher herausstellt. Also er verlässt nachher seine Frau für diese Frau, weil er die halt spannend findet, die ihn halt ein bisschen anmacht. Und letztlich ist sie aber die Frau, die ihm ins Verderben führt, einfach so ganz bewusst. Also so, mhm, weil sie halt wiederum von dem Typen, der ihn in den Knast gebracht hat, im Grunde angeheuert wurde, um ihn halt um Finger zu wickeln. Okay. Das heißt, er verrät die einzige Frau. Mhm. Also so jetzt so vom, von der Grundstimmung her. Mhm. Aber das ist halt, ja natürlich, du nimmst die Figuren leid, aber man es gibt weniger böse und bösere Geschichten. Also die Geschichte, mit der er bekannt geworden ist, ist dieses Hey Wade, so ein ganz früher. Mhm. Da geht es im Grunde, und das ist wirklich eine traurige Geschichte, da geht es letztlich darum, um zwei Jungs, die halt so im Kindesalter gut befreundet sind so halt, und was halt alles so durchleben hast, halt so durchlebst, wenn du klein bist und Langeweile hast so, also weiß nicht, irgendwie irgendwelche dämlichen Spielchen spielen. Mhm. Letztlich spielen sie so ein Mutproben-Ding, wo es halt darum geht, ich hänge mich an den Ast und schaukel ein bisschen über einen Abgrund so, mhm, und na, der eine, da geht's halt schief. Mhm. Und dann ist halt so ein Cut, dann ist halt der, also sein Freund ist dann halt gestorben. Mhm. Und dann ist im Grunde erzählt die Geschichte oder erzählt im Grunde nur davon, dann im zweiten Teil, so was es dann für ihn und sein Leben bedeutet, dass halt sein Freund so früh verstorben ist. Also er wird dann halt auch in dem Comic ist ganz schön dargestellt, er niest einmal und in diesem Moment, wo er niest, wird er erwachsen. Also so, also dieses, also mit dieser Beerdigung unter dem Tod des Freundes stirbt seine Kindheit, und das eigentlich, oder das noch viel fatalere ist halt, dass er halt auch als Erwachsener dann irgendwie, obwohl er halt, ja, der Freund gestorben ist, er im Grunde halt die ganze Zeit damit zu kämpfen hat, dass er halt da mit dieser Schuld nicht klarkommt, dass, ja, dass ihm das also, okay, widerfahren ist. Obwohl ihm natürlich offensichtlich keine Schuld trifft, außer die, dass man halt Scheiße baut, wenn man mit seinen Kumpels früher irgendwas unternimmt oder so. Also das, ja, der ist auch schön.
Also schon auch recht tragisch teilweise.
Ja, ja, absolut, ja. Wie gesagt, also ich meine, das ist...
Würdest du sagen, eher tragisch sogar als komisch?
Nee, hält sich die Waage. Aber das ist halt auch, deshalb sage ich mal, es ist auch nicht so verwunderlich, dass er in Skandinavien ist. Ich meine, die haben halt immer wenig Licht da oben und haben erstmal grundsätzlich immer eher, glauben sie eher an schlechte Menschen und dass ihnen was Übles passiert, als dass sie jetzt was anderes denken. Und trotzdem ist er diesbezüglich kein depressiver Mensch, glaube ich. Also er ist einfach so jemand, wo ich sage so, der kann dem immer noch was abgewinnen. Und die sind auch irgendwie stark genug, seine Figuren oft auch. Und er selber, glaube ich, auch, um das halt so erzählen zu können, ohne dass es halt jetzt irgendwie weinerlich wird zum Beispiel oder sowas. Also es ist halt immer noch so... Ja. Ja. Also er, sagen wir mal, er selbst hat mich gekriegt irgendwann mal mit so einer Randnotiz, also im Klappentext irgendwann eines seiner früheren Bücher. So, ich bin halt Jason, bleibe so und so alt und so weiter. Und ich bin 35, war er damals. Ich habe immer noch keinen Führerschein. So. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz nett, ganz, ganz... Charmant irgendwie. Mhm. Dachte ich, Mensch, so ein Typ kann nicht grundsätzlich scheiße sein.
Okay, Jason. Na dann, schauen wir uns mal den. Wie wird der eigentlich ausgesprochen? Delisle, ich sag mal Delisle, aber das ist wahrscheinlich falsch.
Ist nicht ganz klar. Sagen Leute, sagen Delisle oder Delisle. Aber okay, ich würde Delisle sagen, da sagen wir erst der Delisle-Delisle-Mensch.
Okay.
Im Grunde weiß wahrscheinlich trotzdem jeder, wer gemeint ist.
Dann schauen wir uns jetzt mal Guy Delisle an. Was kannst du uns über den erzählen?
Achso, der Vorname ist wahrscheinlich eher Guy als Guy.
Meinetwegen.
Ja, okay, das ist eben auch sagen. Wo ist das, sich ein Pseudonym zu legen, was universell...
Ja, sowas wie Tom zum Beispiel.
Tom, genau. Oder irgendein Anglizismus. Wie gesagt, der ist ungefähr auch genauso alt wie Jason. Ist gebürtiger Kanadier, Franco-Kanadier, also aus dem französischen Teil. Und der arbeitet oder hat, ich weiß ja nicht, ob er es immer noch tut, aber hat zumindest jahrelang für irgendwelche Trickfilmstudios gearbeitet, die ihre Filme oft in Ländern wohl produzieren lassen, wo es billiger ist als in, weiß nicht, Amerika oder Europa, also dann halt auf dem asiatischen Markt. Und in der Funktion ist er oft dann halt in besagte Länder halt geschickt worden, so als so eine Art, ich glaube, seine Aufgabe im Grunde, glaube ich, zu überprüfen, den kreativen Prozess und ob die Leute halt und dich arbeiten wahrscheinlich oder so. Und in der Funktion ist er halt in diese Studios geschickt worden, ans andere Ende der Welt. Und dann hat er sich wohl irgendwann gedacht, das als, na, sozusagen als bebildertes Tagebuch zu dokumentieren. Mhm. Und hat dann seinen bekannten Erstling, diesen Shenzhen, gemacht. Da war er halt in China, in dieser, weiß ich nicht, mir gar nicht so geläufigen Millionenstadt. Aber es gibt so einige Millionenstädte, glaube ich, in China, die er immer nicht auf dem Schirm hat. So. Und na, da hat er dann halt, das ist im Grunde hat er dann, hört's ganz gut raus, so dieses... Er ist auf jeden Fall netter, sage ich mal, als Jason. So. Also so jetzt nett, jetzt klingt immer, ist immer das Attribut, was man jemandem gibt, wenn es eigentlich nicht gut ist, aber also nett einfach, er ist noch ein bisschen, also er ist nie böse. Also was er, wie er die Leute beschreibt, das zeigt immer, dass er halt total humanistisch eingestellt ist, aber mit offenem Auge halt durch die Welt läuft und das auch ein Gespür dafür hat, die Sachen einzufangen. So. Also ja. Wie gesagt, dieses Shenzhen, das ist das erste Buch, was er gemacht hat, da ist vielleicht sein Zeichenstil noch ein bisschen unausgereifter so. Und, aber man kriegt trotzdem schon mal auf jeden Fall eine Ahnung, also für die Art, wie er Geschichten erzählt. Also du kannst halt wirklich gut mitfühlen, wie er halt in diese Stadt kommt, wo man halt total auf sich allein gestellt ist. Die Leute, weiß nicht, Leben findet auf der Straße nicht statt, höchstens in irgendwelchen Fitnessstudios, in die er sich dann aber dann irgendwie dann ungern aufrafft zu gehen. Und dieses, naja, also... Du hast dieses Gefühl so ein bisschen so wie bei Lost in Translation, weiß ich jetzt nicht, um jetzt ein Filmbeispiel dazu nehmen, so dieses, du kommst in eine völlig fremde Kultur oder dir fremde Kultur und bist erstmal total auf verlorenem Posten und musst damit klarkommen. Ich meine, er hat ja seinen Job und das, was er da zu machen hat, aber wenn es um die Freizeitgestaltung geht und darum geht, auf die Leute zuzulaufen, dann merkt er halt, wie schwierig das ist.
Und was erzählt er da eigentlich?
Naja, jetzt, wir können mal zum Beispiel jetzt um zweiten Buch, was jetzt einfach noch ein Tick interessanter ist, weil dann er halt auch wahrscheinlich von gleicher Trickfilmfirma nach Nordkorea geschickt wurde. Und Nordkorea ist ja nun Land, schwarzer Fleck auf der Landkarte. Mhm. Also im Grunde erzählt er dann so halt da zum Beispiel halt auch über diese Skurrilität, dass er dann halt zwar sich da frei bewegen kann offiziell, halt in seiner Funktion halt als Trickfilmkoordinator, whatever er dann war, so und aber dann hat er halt immer da jemanden an die Seite gestellt, der natürlich offiziell dafür da war, ihn halt rumzuführen, ihm irgendwas zu zeigen, wenn er Fragen hat. So. Aber es ist ihm auch nicht möglich, natürlich ohne diesen Menschen loszurücken. Also ist ganz klar, der ist ihm zur Seite gestellt, dass er da halt nicht mal in die Straße läuft, mit der er vielleicht nicht laufen soll oder so. Ich fand das bei dem Pyongyang, also bei dem zweiten Buch, so spannend, dass es ihm dann trotzdem gelungen ist, seine Eindrücke, die er ja hatte, zu bannen als Skizzen und dann halt auf Papier umzusetzen und dir dann halt das, was halt ja dann anderen verboten ist, dann irgendwie Fotos zu machen oder sowas oder nach außen zu bringen, ist ja dann trotzdem nach außen gebracht hat. So. Da waren dann totale, er erzählt im Grunde immer Episoden, also dann ging es darum, dass er irgendwie dann halt dann auch mal natürlich, weil sie halt dann Kim Jong-il war ja noch und ihn dann halt dann irgendwie zeigen wollten, was da alles für tolle ich sehe nicht, was für Errungenschaften, was für ein toller Staatsmann der ist. Und dann gibt es wohl wirklich da zum Beispiel irgendwo auf dem platten Land irgendwie unterirdisch riesige Hallen, in denen irgendwelche Geschenke, die andere Staatsmänner halt Kim Jong-il gemacht haben, dort aufgewahrt sind. Und er hat halt so ein riesen Museum, Mausoleum, also so wie, weiß nicht, wie Turkmenbashi da in Turkmenistan, also diese totale... Aber dann halt, wie gesagt, in the middle of nowhere und sowas. Und der wurde dann da hingeführt und konnte sich das alles angucken. Ja. Also das ist ja natürlich eine Sache, die soll er ja sehen. Das ist ja nicht so, dass denen das irgendwie peinlich ist, dass das völlig albern ist oder ein bisschen dämlich daherkommt. Das kommt denen ja nicht in den Sinn. Das ist ja eine tolle Sache. Das ist sowas dann. Also, können sie ja mit prahlen irgendwie so. Also.
Aber was erzählt er jetzt für Geschichten?
Ja, im Grunde sein Alltag, also was ihm passiert und auch die natürlich die Schwierigkeiten, wie gesagt, dann halt für den Prozess jetzt von mir aus, den jetzt halt, den es halt darum geht, halt da irgendwie jetzt dann vernünftig diese Trickfilme zu gestalten, aber ganz normal im Grunde sein Alltag, den er erlebt. So. Okay. Das reduziert sich, also es gibt noch jetzt, also auf Deutsch sind ja bis jetzt 3 Bände erschienen, der dritte ist halt der noch aktuelle ist, die Burma oder Burma Chronicles. Den fand ich jetzt ehrlich gesagt von den 3 bis jetzt am schwächsten, weil da ist er mit seiner Frau unterwegs da in dem Land, die arbeitet wiederum für Médecins Sans Frontières, also Ärzte ohne Grenzen und die haben ein Kind mittlerweile wohl gekriegt oder hatten damals ein Kind bekommen und er ist im Grunde dann jetzt immer so mit dem Kind und einem Stroller unterwegs und tatsächlich wirklich nur noch in seiner beobachtenden Funktion, also ich fand es ein bisschen weniger spannend als die anderen, weil du hast das Gefühl gehabt, er ist ein bisschen so in dem zurückgestellt, was er dann noch wirklich unternehmen kann, also weil er im Grunde seiner Frau, was ja okay ist, den Rücken frei hält, dass sie da arbeiten kann und er Die sind dann halt, die wohnen wohl in der relativ oder fast direkten Nachbarschaft von dieser, wo ich mal den Namen vergesse, wie heißt sie? Also diese Menschenrechtlerin, die lange Hausarrest hatte in Burma und jetzt seit kurzem wieder draußen ist und so jetzt offiziell in dem Demokratisierungsprozess, wenn er dann stattfinden soll, irgendwie mit eingebunden werden soll. Na jedenfalls, das ist, im Grunde beschränkt sich es bei dem dritten Band mehr darauf, dass er dann halt immer dann mit dem Kinderwagen da vorbeischiebt und es ja spannend findet, dass da jetzt die in dem Haus ist und er halt nur wenige Meter von ihr entfernt. Mhm. Deshalb, ich glaube, am interessantesten oder jetzt wirklich, wo man mal gucken muss, was dabei rumkommt, ist jetzt der ganz neue von ihm, der jetzt in Jerusalem angesiedelt ist. Also die französische und die englische Ausgabe ist, glaube ich, auch schon draußen. Die gibt es schon. Die deutsche kommt jetzt im März. Dann, ich glaube, so zur Buchmesse wahrscheinlich oder kurz danach. Mal gucken, wie sie es hinkriegen vom Verlag. Na, da kann er mal zeigen, auch mir ist das, sagen wir mal, in den ganzen anderen Bänden gelungen, nicht so stark zu politisieren. Also er ist eher so der Beobachter, der außen steht, aber sich nicht so sehr in die, also wirklich so, also er bezieht nie wirklich Stellung, so, ja. Also so, das, also unterschwellig schon, na klar, aber das, und ich finde bei so einer Sache, die halt immer noch mit am stärksten polarisiert, sprich jetzt der Nahostkonflikt, so wie er sich da aus der Affäre zieht oder so, da bin ich gespannt drauf. Also ich habe mir jetzt nicht die französische Ausgabe angetan, ich dachte, ich lese das dann auf Deutsch, wenn er kommt. Da muss man mal gucken. Weil das ist auch seltsam. Ich meine, ich hatte eine Kundin mal vor 2 Jahren oder sowas, die war im Laden und die war befreundet mit seiner Frau, also arbeitet da auch für Ärzte ohne Grenzen und hat ihn wohl in Jerusalem besucht. Mhm. Und damals ließ er verlauten, dass er eigentlich zu dem Thema oder zu dem Aufenthalt dort jetzt nicht vorhatte, einen weiteren Band zu zeichnen. Okay. Aber was schert mich mein Gewäsch von gestern? So, dann irgendwie konnte anscheinend den Zeichenstift doch nicht stillhalten und hat sich jetzt dann doch dran gemacht. Also und das wird interessant, weil es gibt ja zu dem Thema schon eine Menge Comics, die ja auch, weiß ich nicht, unterschiedlich ausfallen, so je nachdem, ob man klar Position bezieht für die eine oder andere Seite oder halt sich da zurückhält. Also da, das ist auch immer im Laden ganz spannend zu beobachten, wenn du sowas hast. Also das ist wirklich, da merkst du, wie viel Potenzial, also sagen wir, wie viel unverarbeitetes Erleben da noch irgendwie drin steckt, so bei den Leuten so. Und also grad, wir haben ja, weiß ich nicht, auch viele Touristen aus Israel, so die bei uns im Laden sind. Und klar, dann gibt es halt Künstler, direkt israelische Künstler, so wie die Ruto Mondan, weiß nicht, ob die bekannt ist. Dieses, die macht sehr, sehr intelligente, schöne Geschichten. Sarah Glidden.
Die hatten wir neulich besprochen.
Kurz. Genau, die kommt ja auch jetzt, die soll hier, glaube ich, auch eine Runde signieren. Mhm. Ich hatte neulich, das war eine ganz komische Situation, weil dann kam Kunde, ich glaube, war Italienerin, die sich einfach nur fürs Thema Nahost auch interessierte. Und ich habe dann den Fehler gemacht, ihr halt erst die Joseco-Sachen zu zeigen, also so Gaza und so. Und hatte halt, wie gesagt, dann auch gerade Touristen aus Israel, die dann sich einklinken und dann halt so sagt, nee, er soll doch mal besagte Sarah Glidden lieber sich mal angucken. Und dieser Joseco, das wäre doch jemand, der sowieso nur mal so für eine Woche da Urlaub gemacht hat und dann da so ein bisschen drüber schreibt. So. Wo du einfach merkst, okay, Seco ist natürlich klar, der positioniert sich ganz klar pro-palästinensisch und da lässt auch nichts drauf kommen. So. Also das ist halt so, wie er da rangeht, wie er es sieht. Aber dass denen das so sauer aufstößt, das hast du halt gemerkt. Also die haben sich wirklich echauffiert und das hat ja auch, glaube ich, Gide Lille irgendwie erzählt, dass ihm jetzt zum Beispiel bei seinem Aufenthalt in Jerusalem, er ist zwar in vielen Städten rumgekommen, aber zum Beispiel nach Gaza wollten sie nicht reinlassen, weil sie ihn halt gehört haben, Comiczeichner und dann anscheinend schlechte Erfahrungen mit Joseco gemacht haben. Vielleicht haben sie ihn verwechselt oder so und dann gesagt haben, nee, du fährst da jetzt nicht rein und pinkelst uns ans Bein. So. Ja. Also. Also wie gesagt, ich bin gespannt darüber, wie er damit also umgeht.
Weißt du, was der jetzt sonst noch so treibt, was da in Zukunft zu erwarten ist?
Also da er jetzt wieder da mit seiner Frau gelandet ist, entscheidet wohl ihr Job eher darüber, wo sie hingehen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch für diese Trickfilmstudios überhaupt arbeiten muss. Es gibt, glaube ich, noch eine Comicbuchreihe, die er zwischendurch gestaltet hat, die ist aber nur auf Französisch erschienen, so eine mehrbändige, die halt eher so ins Humoristische geht. So. Ich meine, im Grunde hat sich die Idee ja noch nicht aufgebraucht. Also die 3 Bücher, die bis jetzt auf Deutsch draußen sind, sind so Dauerseller, die werden immer wieder gelesen. So. Und wie gesagt, der jetzt wird auch nicht dem Abbruch tun, dass seine Puppe... Ich meine, der Boma Chronicles, Quatsch, der Jerusalem Chroniken, jetzt, der jetzt kommen soll, der ist in Angoulême, glaube ich, jetzt ganz aktuell auch als Comic des Jahres ausgezeichnet worden. Also, und das gibt ja dann nochmal einen Schub. Also kann natürlich sein, dass er dann irgendwann sagt, er hat auf dieses Thema so, dieses Journal, also so, weiß nicht, geschriebenes Tagebuch, keinen Bock mehr, so, dann steigt er vielleicht mal aus.
Irgendwann mal was.
Was anderes machen, ja. Genau, Science-Fiction-Story mit, oder mit Jason zusammen irgendwas und dann mal gucken, was bei rauskommt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob sie beide noch oder nur der eine noch in Montpellier wohnt. Ich frage mich, was am Montpellier sein soll. Ist das vielleicht die absolute Comicstadt und wir wissen es nicht
so? Ja, irgendwie scheint Frankreich sowieso so ein Ziel zu sein. Robert Crumb ist doch irgendwie auch da hingezogen und so.
Viele amerikanische Schauspieler verkrügen sich da in Johnny Depp, findest du da toll. Also, ja, aber dass es nur ausgerechnet die Stadt ist. Ich meine, Frankreich, okay, Südfrankreich, aber warum Montpellier? Aber ich war noch nie da. Vielleicht ist das. Vielleicht weiß man schon, wann man da mal gewesen ist. Aber, es zieht sowohl halt so, also die melancholischen Nordlichter wie Jason, als auch die rustikalen Franco-Kanadier dahin.
Ja, vielleicht muss man da mal hin, wa?
Ja. Aber vorher erst mal lesen. Ich finde ja, man muss ja dann immer einfach sich mal einen rauspicken, gucken, ob es einem gefällt. Und wenn nicht, dann hat man halt mal für sich ins Klo gegriffen. Aber unter Umständen entdeckt man da halt Sachen. Und das ist ja eine Sache, um die man Leute beneiden kann, wenn sie irgendwas noch gar nicht kennen und dann merken, das macht Spaß. Da will ich jetzt alle lesen.
Ja, genau. Ja, gut, wunderbar. Vielen Dank für diese kleine Exkursion nach Montpellier.
Ins Reich der bunten Bilder.
Gut, alles klar. Vielleicht hören wir dich mal wieder demnächst irgendwann.
Mir ist gerade noch eingefallen, bevor wir es vergessen, dass der Guy Delisle, der kommt auch nach Berlin. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Leipziger Buchmesse, wo er dann auch sein wird. Und dann macht er halt einen kleinen Abstecher auch in die Landeshauptstadt. Hatte nicht genug Zeit, um bei uns im Laden zu landen. Aber es gibt vom Tagesspiegel Veranstaltung, wo man halt hingehen kann. Allerdings kostet es Eintritt ein bisschen, ich glaube ein Zehner oder so. Man kriegt aber ein Glas Schambus oder so. Ne?
Und, das ist wirklich so eine Diskussionsveranstaltung, ne?
Ja, wahrscheinlich mehr Rede als Antwort, aber dann wahrscheinlich gibt er mal einen Einblick von seinen Schaffen. So, kann interessant sein. Wie gesagt, vielleicht kommt er nochmal. Aber um den Termin, also ich glaube, es war der 14., also irgendwie in der Woche vor Leipzig. Also
steht da nochmal auf unserer Website drauf,
bestimmt.
Alles verlinkt.
Genau, und dann kann ja, wer lustig ist und wer jetzt statt des Buches sich lieber den Menschen angucken möchte, kann dann da hingehen.
Das war Magnus und jetzt geht's zu Beetlebum und Sarah Burini, mit denen ich vor ihrer Signierstunde ein bisschen gesprochen habe.
Wann seid ihr gekommen?
Gestern. Wir waren ja zu der Flix-Lesung noch, die gestern Abend war.
Und dann vorher noch hierher im Auto?
Nee, wir sind mit Zug gefahren. Also ich war ja noch in Bamberg gestern, war noch mit Lapinot Bier trinken und bin dann gestern hergefahren, direkt durch.
Wie viele Signierstunden hast du schon gemacht ungefähr?
Das ist die erste. Also halt jetzt Erlangen oder so am Tisch sitzen. Ich weiß nicht, ob das als Signierstunde zählt, aber das ist
zählt auch
die erste dedizierte Signierstunde.
Okay, cool. Magst du mal erzählen, was du machst?
Also beruflich, ich habe jetzt einen Hauptberuf. Ich habe Informatik studiert und arbeite jetzt auch an der Uni direkt weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter und zeichne halt nebenbei Comics, also fast täglich, seit 2005, regelmäßig, also im Internet, über das Blog. Und dann hat es halt so angefangen und dann, das wächst ja dann sozusagen. Und
es macht halt Spaß. Was war die Idee dahinter?
Es war ja damals dieser Blog-Hype, also wo dann Leute angefangen haben, Blogs zu führen, irgendwas Persönliches regelmäßig ins Internet zu schreiben. Und ich habe das halt mitbekommen und das war ja so die meisten geschrieben. Und ich fand die Idee halt interessant, wollte es aber sozusagen auf einer zeichnerischen Basis machen. Also einfach sagen, Blog-Einträge zeichnen. Und dann habe ich halt so rumgeschaut und da gab es ja schon den Leo Leobald, der sowas gemacht hat, oder diesen Koralka in USA. Und das fand ich interessant und habe dann einfach angefangen.
Hattest du deinen Stil von Anfang an oder hat sich das so entwickelt?
Also was ich von dir kenne, ist sehr konsistent.
Echt? Da musst du mal die ersten Einträge anschauen.
Kenne ich wahrscheinlich dann nicht, genau. Aber seitdem ich dich kenne, hast du einen sehr konsistenten Stil. Auf jeden
Fall. Also ich habe angefangen und damals war es noch sehr wackelig. Das sieht man heute, wenn man sich die ersten Einträge anschaut. Aber das hat sich dann so entwickelt und mittlerweile ist der auch relativ fest, glaube ich.
Waren es dann deine ersten Comic-Geschichten, die du überhaupt gemacht hast? Oder hast du
vorher würde ich sagen, ja. Also ich habe kleinere vorher gemacht, aber nicht wirklich. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich Comics gezeichnet habe vorher.
Das ist alles so autobiografisch inspiriert durchaus.
Ja, ne? Sehr sogar, finde ich immer.
Ja. Und hast du auch schon andere Geschichten gemacht?
Ja, ich war ja bei diesem Comiczeichner-Seminar in Erlangen. Ja. Und da habe ich auch probiert, längeres, eigenständigeres Zeug zu machen. Das muss ich auch auf MyComics anschauen kann. Mhm. Also entweder da und dann gab es zum Beispiel letztes Jahr diesen 24-Stunden-Comic-Tag, wo ich auch Eigenständiges gemacht habe.
Könntest du dir vorstellen, auch mal was ganz anderes zu machen? Oder ist so dieses autobiografische Ding so...
Das macht am meisten Spaß irgendwo, weil man sehr viel reinbringen kann. Aber ich versuche auch schon mit jetzt auch mal was Eigenständigeres zu machen. Ja. Auch so mal einen Stil so ein bisschen wegzukommen, mal was Neues auch auszuprobieren.
Was probierst du denn?
Also jetzt gibt es ja diesen Wettbewerb im März, diesen EHP oder so, wenn ich die Deadline schaffe.
Was ist das
für dieses Thema Heimat 2.0 oder was das war.
Ach so.
Wo da so ein Skript einreichen muss und dafür soll man so eine Art Noir-Story, also so alles so ein bisschen mit Technologie verwoben und mal schauen, was draus wird, ob ich es überhaupt schaffe bis dahin.
Ja, okay. Und du publizierst aber schon sehr regelmäßig auch, ne?
Im Blog, ja.
Ja, im Blog.
Genau.
Musst du dich da oft in den Arsch treten oder?
Man am Anfang kommt man leicht dahin, sich da so einen Zwang aufzulegen, dass man sagt, ich will jetzt jeden Tag was machen und man stellt aber schon auch schnell fest, dass das einen sehr behindert, weil das dann so im Kopf so eine Art Klemme gibt, jetzt sich was überlegen zu müssen. Und ich habe festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn ich mir es auf mich zukommen lasse, also Ideen einfach bekomme und auch nur zeichne, wenn ich wirklich eine Idee habe, die sich für mich persönlich lohnt umzusetzen.
Du hast auch keine festen Tage oder so, ne?
Nee, eben nicht, aber es wird trotzdem so mehrmals die Woche auf jeden Fall.
Ja. Dieses autobiografische Ding ist ja irgendwie ganz interessant, ihr drei macht das ja alle, ne? Also ich weiß nicht, ob Flix immer noch so autobiografisch
seltener.
Ne? Aber er hat so angefangen. Ne?
Genau, das ist dein Heldentage.
Wie erklärst du dir, dass das so beliebt ist?
Also das ist jetzt sehr erstaunlich, genau, das ist gerade in Deutschland, also in den USA ist das zum Beispiel gar nicht so verbreitet, dass Webcomics so einen autobiografischen Touch haben. Ich persönlich glaube, das kommt erstens raus, dass bei uns die Webcomics auch damals so gestartet sind mit dieser Blogphase. Mhm. Also wo ich auch dazu gekommen bin, dass dann auch Flix hat ja auch zu dieser Zeit eingestellt, Leo Wald kurz vorher, Sarah kam dann danach und es ist einfach damals zu dieser Blogphase gewachsen, wo es einfach Mode wurde, sage ich mal, persönliche Dinge ins Internet zu stellen oder anderen an seinen Alltag teilhaben zu lassen, an seinen Ideen und Gedanken. Oder eine andere Erklärung war zum Beispiel, dass damals ja die Graphic Novels auch plötzlich groß ein Thema waren, die ja auch sehr oft sehr autobiografisch angehaucht waren, also Persepolis und so war ja damals, dass das vielleicht alles so ineinander greift.
Ja.
Und ich, ja, müssen wir mal sehen, wie sich es weiterentwickelt.
Wie viel von dir steckt in dem Charakter?
Ich finde sehr viel. Sehr zum großen Teil wahrscheinlich, wie ich gerne sein wollte, sein würde, sowas in der Art. Aber ich finde das schon, das ist sehr autobiografisch.
Hast du den Eindruck, dass du dadurch anders wahrgenommen wirst?
Ja, denke ich schon.
Anders, als
wahrscheinlich cooler, als ich bin. Ich vermute es mal, ja.
Aber es hat jetzt noch nicht zu irgendwelchen privaten komischen Situationen geführt, dass dann irgendwas passiert ist, was...
Nein, so. Also Nadine liest ja zum Beispiel, meine Freundin liest ja immer die Einträge vorher und übt dann auch harte Zensur.
Kommt es oft vor?
Selten. Meistens findet sie es nur unlustig, was ich da präsentiere.
Ich würde gerne ein bisschen über deine Arbeitsweise auch reden.
Mhm.
Von vorne bis zur Veröffentlichung. Also du hast eine Idee.
Genau.
Setzt du dich hin und überlegst oder kommen die Ideen zu dir?
Bei mir kommen Ideen einfach. Also das ist auch etwas, warum ich zum Beispiel nicht das professionell machen wollte, weil ich immer Angst hätte, es kommt plötzlich nichts mehr. Ja, also es ist ja immer so faszinierend. Man sitzt irgendwo und plötzlich hat man so eine Eingebung und dann denkt man, oh, das wäre super. Und ja, das ist einfach irgendwie unerklärlich, aber auch gut. Und dann versuche ich mir das irgendwie zu notieren, weil man vergisst das ja schnell wieder. Und wenn ich halt Zeit habe, abends meistens so ab um 10, um 11, setze ich mich halt hin und zeichne das schnell auf.
Das kommt jetzt erstmal auf Papier?
Nee, ich mache das direkt digital alles.
Alles
also
digital.
Photoshop auf, dann habe ich schon so eine Vorlage öffnen und dann geht es direkt los. Zeichne da meine Art Skizze erst vorher Stellt dann die Transparenz runter und dann neue Ebene drüber und dann wird gleich getuscht. Ja. Dann neue Ebene, Text rein, Sprechblasen drunter und fertig. Absolut. Deshalb sind übrigens auch so viele Rechtschreibfehler drin, okay, weil es so meistens nachts halb eins passiert und dann auch ich keine große Lust mehr habe mir da.
Und wie sicher bist du da mittlerweile? Rockst du das jetzt schon ganz straight runter oder brauchst du da schon noch öfter mal verschiedene, machst du verschiedene Layouts und
Skills drum? Direkt runter.
Also, direkt runter.
Genau, also ich habe ja, wie sozusagen Anhänger dieser unendlichen Leinwand Infinite Canvas, was so ein Vorteil des Digitalen ist, dass man da, du hast keine Seitenbegrenzung mehr, du nimmst einfach die Panels, die du brauchst, was auch eine gewisse Gefahr birgt, weil dann nicht mehr Geschichten vielleicht pointiert wirken oder du einfach zu viel Freiheiten hast, aber es ist halt einfach sehr praktisch und dann zeichnet man einfach Panel um Panel hintereinander weg.
Ja. Und du tuschst auch in Photoshop dann tatsächlich?
Genau.
Mit so einem Wacom-Tablet oder was?
Genau, mit so einem Tablet.
So ein normales, aber...
Ich habe ein normales, aber ich habe auch so einen Monitor, aber das aufzubauen, der immer so viel Arbeit. Das benutze ich nur für größere Projekte.
Okay. Und dann, wie geht es dann weiter? Dann machst du daraus einen Blog-Eintrag?
Genau, dann gehe ich WordPress, Admin, neuer Beitrag. Versuchen wir noch mit der letzten Kraft, die mir sozusagen bleibt, einen guten Titel einfallen zu lassen und dann... Ja. Meistens publish dann für den nächsten Morgen, also so um 9 rum, dass dann die meisten, wenn die halt aufstehen oder früh auf Arbeit im Rechner entscheiden, dass es dann im Feedreader als aktuell erscheint. Mhm. Ja, und dann warte ich, was da passiert, was der Mob denkt und was er mir antut.
Das geht dann wahrscheinlich mittlerweile schon fix, ne, das Feedback.
Ja, es kommt, ja.
Ja, und wie ist das Feedback?
Meistens gut. Wenn sich beschwert, dann halt, wie gesagt, über Rechtschreibfehler.
Echt, ja? Da beschweren sich Leute über Rechtschreibfehler.
Ja, sehr oft, sehr viel.
Und bei der Arbeit kannst du da Musik hören oder irgendwas laufen lassen? Oder was
hast du da? Ich zeichne meistens mit Musik auf, also Kopfhörer einfach. Aber es ist Metal oder was mir halt so einfällt, worauf ich gerade Lust habe. Ist auch nicht so, dass ich da jetzt die Musik da auf den Stil wirken lasse, also bewusst mir da irgendwas aussuche. Okay. Das kommt einfach.
Und so irgendwie Fernsehen oder Videos oder Filme laufen lassen?
Nee, das könnte ich nicht, das würde mich wahrscheinlich ablenken. Ja. Zumal ich ja nur einen Monitor habe und keinen Fernseher.
Ja, okay. Was liest du selber? Liest du überhaupt Comics? Oder?
Ja, sehr viel sogar. Ich habe auch überhaupt erst angefangen mit dem Selbstzeichnen überhaupt Comics auch zu kaufen. Also ich hatte natürlich in der Kindheit immer Mickey Mouse oder dieses Clever und Smarties, das glaube ich, gelesen, aber dann im Grunde nicht mehr. Mhm. Und habe dann erst so mit dem Studium, also so 2005, überhaupt mal angefangen, wieder Comics zu lesen oder einen Comic zu kaufen. Damals bin ich einfach auf dieses comics.de gegangen und habe mir da diese Top-Liste von oben nach unten durchgekauft, weil ich dachte, wenn die gut sein müssen, dann fange ich einfach mal damit an.
Und waren sie gut?
Und es war gut. Also damals stand hier Blankets von Baru, war damals ganz oben.
Okay.
Und da war ich auch sehr schwer begeistert, sehr schnell auch. Ja, und dann habe ich natürlich Sin City, weil ich den Stil einfach gut fand und auch wie Geschichten erzählt werden, wie natürlich männlich so ein bisschen. Ja, und das hat sich dann so durchentwickelt. Mhm. Da kam ja schon Flix mit den Heldentagen, die wurden ja ziemlich früh damals auch gedruckt. Ja, und dann so viel Graphic Novel Zeug vor allem.
Kannst du da was empfehlen?
Pinocchio zum Beispiel, das ist eins meiner Lieblingscomics von. Ich kann jetzt den Autor nicht erkennen. Aber das, die Art zu erzählen gefällt mir einfach. Also, so wie ich versuche auch selbst zu sein, so ein bisschen verrückt auch, und, aber mit einem tieferen Sinn dahinter, was mir wahrscheinlich nicht so gut gelingt.
Okay. Hast du irgendwie so Serien oder sowas, was du auch liest? Oder bist du schon mehr auf Graphic Novels?
Nee, ist mehr nur Einzelwerke.
Woher kriegst du deine woher kriegst du deine Kauf
Empfehlungen,
genau?
Übers Internet zumeist.
Was liest du da?
Also es gibt ja viele Twitterer, die einfach was lesen, dann kriegt man das ja einfach so mit, was kommt, was Verlage veröffentlichen, und dann schaut man sich das halt an, ob das etwas für einen ist, und dann muss man halt schauen.
Und bist du zufrieden mit dem, was es so gibt? Oder denkst du dir manchmal, warum gibt es denn nicht irgendwie mehr noch sowas oder sowas?
Müsste natürlich viel mehr geben, wie ich mache. Nee, ich bin zufrieden. Also ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, was denn besser sein. Wenn ich was wüsste, wie es was besser sein könnte, würde ich das natürlich selbst zeichnen.
Hast du sowas wie einen Lieblingsautor oder Zeichner oder sowas?
Nicht wirklich. So, das sind solche Fragen, da kann ich mir ganz schlecht was überlegen. Wenn ich jetzt wahrscheinlich zu Hause sitze, dann fällt mir was ein. Oh, ich schicke dir einfach das nach, setze es unter den Eintrag.
Alles klar. Na cool, dann bitteschön. Vielen Dank und viel Spaß bei deiner ersten Signierstunde.
Yeah!
Mein Name ist Sarah Burini. Ich zeichne Das Leben ist kein Ponyhof, ein Webcomic, der zweimal die Woche auf www.saraburini.com erscheint.
Und das sind hauptsächlich autobiografisch inspirierte
genau,
Geschichten.
Genau.
Wie viel steckt da von dir drin? Wie viel bist du das?
Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Also es ist genauso, wie du es richtig gesagt hast, es ist inspiriert. Und natürlich ist die Hauptfigur, das bin einfach ich. Aber nicht alle Erlebnisse sind hundertprozentig so passiert, weil sonst würde das auch ganz schnell ein langweiliger Strip werden.
Und du lebst nicht mit einem Elefanten zusammen.
Leider muss ich da enttäuschen. Das ist eine Legende.
Das kann ich herausschneiden.
Ja, das nicht das Mysterium kaputt machen.
Also ich finde interessant, dass ihr alle drei macht ja so autobiografische Geschichten. Fliegst jetzt nicht mehr so viel, aber ja. zumindest hat er sowas auch gemacht oder mit sowas angefangen. Wie erklärst du dir, dass sowas so beliebt ist?
Ja, also für mich war das jetzt erstmal ein Format, was es mir einfacher gemacht hat, auf Geschichten zu kommen und von da aus einen Startpunkt zu haben, Geschichten zu entwickeln. Einfach um ja meine Sicht auf die Welt zu erklären. Und es wäre etwas anderes, wenn ich jetzt ein Skript schreiben müsste für eine Superheldengeschichte, die nichts mit mir zu tun hat. Also man sagt ja auch, dass man über etwas schreiben soll, was man kennt, was jetzt nicht immer bedeutet, dass man was Autobiografisches machen möchte. Aber ich möchte auf jeden Fall mit dem Ponyhof noch ein bisschen experimentieren und über das schreiben, was mich gerade inspiriert, auch im Alltag. Das sind größtenteils komische, humoristische Geschichten, also auch sehr absurd teilweise. Wie schon erwähnt, wohne ich ja da mit einem Pony, mit einem Elefanten und einem Pilz zusammen. Eine Kombination, die auch nie richtig erklärt wurde, sondern die einfach als Status quo so existiert. Und da erleben wir halt alle möglichen Abenteuer. Da sind keine Grenzen gesetzt, auch was die Realismusebene angeht.
Und wie viel von deinem Privatleben ist da drin?
Ja, also es ist viel davon drin, wie ich mich selbst sehe und wie ich die Welt sehe und so Eckdaten. Also zum Beispiel versuche ich immer, die Frisur in meinem Comics, meiner realen Frisur anzupassen. Aber ich spare auch sehr viel aus. Also es gibt private Details über Freunde und Familie, die ich beschlossen habe, nicht zu teilen, weil das auch einfach nicht das ist, was ich erzählen möchte.
Ja. Gab es da schon mal irgendwelche Probleme, dass du irgendwas ausgeplaudert hast, was jemand nicht wollte oder so?
Nein, also ich versuche das sehr auf mich zu begrenzen, und wenn es Freunde gab, die ich zum Beispiel auch mal betrunken und kotzend gezeichnet habe, dann habe ich die vorher gefragt.
Okay, und ist es schon mal vorgekommen, dass jemand dann gesagt hat, nee, mach mal nicht lieber?
Nee, eigentlich gar nicht.
Also so negatives Feedback hast du jetzt noch nicht so?
Von Leuten, die vorkamen, nicht, die haben sich eigentlich eher immer gefreut.
Okay. Hast du den Eindruck, dass die Leute dich anders wahrnehmen durch die Comics oder dass sie ein anderes Bild von dir haben als die Realität?
Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, dass die Leute denken, sie würden mich kennen. Ganz einfach, weil ich ja auch sehr persönlich werde und oft auch recht frei von meinen Gefühlen rede, ob die jetzt albern oder melancholisch sind. Ich denke, dass sie dann schon sich einbilden, mich zu kennen und vielleicht manchmal auch projizieren. Aber ich habe bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen in dem Sinne gemacht, außer dass vielleicht Leute mich da mal fälschlicherweise versuchen, von einem missglückten Blind Date zu trösten, was ich in Wirklichkeit gar nicht hatte, sondern nur mein alter Ego. Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig, da klar zu machen, dass das nicht immer so eins zu eins der Realität entspricht.
Okay, ja. Aber hast jetzt keine Stalker deswegen oder so Geschichten?
Nein, ich hatte
Kann ich mir vorstellen, wenn man so präsent ist mit seiner, mit seinem Privatleben auch total, also es wirkt zumindest so.
Genau, also das ist genau der Grund, weshalb ich dann doch gar nicht, also viel weniger Privatleben schildere, als es den Eindruck macht. Und also es gibt höchstens mal so ein paar Kommentare oder Leute, die auch immer auf der Signierstunde auftauchen, immer dieselben Gesichter, wo ich dann denke, okay, die finden einen jetzt vielleicht schon irgendwie ganz toll oder so. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Und es ist ehrlich gesagt halt wirklich noch nie irgendwas Schlimmes passiert.
Ich würde gerne ein bisschen über deine Arbeitsweise reden. Von der Idee bis zur Veröffentlichung. Wie funktioniert das bei dir?
Okay, also erstmal habe ich regelmäßig einen Tag vor der Veröffentlichung Panik, dass mir nichts einfällt. Das ist eigentlich auch ein Zustand, der inzwischen normal ist.
Mhm. Und du hast ja feste Tage, ne?
Genau. Donnerstag und Montag. Das heißt, mittwochs und Freitag oder Sonntag, bis Sonntag bin ich dann immer so unruhig und kaum zu ertragen. Und es funktioniert bei mir leider eher selten, dass ich mich an den Schreibtisch setzen kann und sage, ich denke mir jetzt eine tolle Sache, einen tollen Strip aus, sondern mir kommen die Ideen meistens beim Einschlafen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil manchmal ist man so kurz vor der Pointe und knackt dann weg.
Okay.
Aber also ich konnte es bis jetzt immer so rekonstruieren, dass ich dann am nächsten Tag direkt mit so einer kleinen Miniskizze anfange, die halt die Idee nochmal bildlich festhält. Die scanne ich dann ein, dann setze ich den Text ein, beziehungsweise arbeite den Text noch und die Dialoge. Und dann fange ich an mit der Vorzeichnung, die ich mit so einem speziellen blauen Stift mache, der nicht vom Scanner erfasst wird. Das tusche ich dann ganz herkömmlich mit einem Pinsel und Tusche. Und kolorieren und nachbearbeiten tue ich in Photoshop.
Aber du tuschst noch selber.
Genau, ich tusche noch selber.
Du hast aber, habe ich auf Twitter mitbekommen, dir jetzt so ein Cintiq angeschafft,
genau.
Oder?
Genau.
Willst du da demnächst mal umsteigen?
Ich weiß noch nicht, ob das für den Ponyhof so der Fall sein wird. Ich denke, ich möchte das erst mit so ein paar Testillustrationen ausprobieren, ob ich jetzt auch digital tuschen sollte. Also ich würde schon gerne mal ausprobieren und gucken, ob es das die Arbeit wirklich erleichtert. Weil ich bin inzwischen auch schon sehr eingespielt mit der Tusche und ich finde es auch immer noch ein bisschen schade, dass man ja dann kein Original mehr hat.
Ja. Hast du bei der Arbeit, kannst du da irgendwie Musik hören oder irgendwas konsumieren nebenbei?
Ja, also wenn ich mir was ausdenke, was ja wie gesagt vor dem Einschlafen passiert oder die Dialoge schreibe, dann nicht. Dann brauche ich absolute Ruhe. Es geht dann auch nicht, irgendwie nur ein bisschen Musik zu hören. Aber dann beim Zeichnen, beim Tuschen, Kolorieren, dann kann ich eigentlich Hörspiele hören.
Was für Hörspiele hörst du?
Also ich habe mal eine Zeit lang zum Beispiel Gabriel Burns gehört. Das ist mehr so ein Horror-Hörspiel. Dann natürlich auch jede Menge Thriller, die mich so ein bisschen mit Spannung bei der Arbeit halten. Der Klassiker 3 Fragezeichen war auch immer dabei und ich bin auch immer auf der Suche nach neuen deutschen Hörspielproduktionen.
Bist du zufrieden damit, wie der Comic läuft, also online?
Ja, also ich bin sehr zufrieden dafür, dass ich eigentlich vor rund 3 Jahren jetzt nur mal so zum Ausprobieren damit anfangen wollte. Ja. Bin ich eigentlich total überwältigt. Also ich finde das Feedback immer sehr hilfreich und ich bin auch überwältigt von der Nettigkeit meiner Leser. Also ich habe jetzt überhaupt keine fiesen, bösen Kommentarschreiber, wie das halt bei manchen Blogs vielleicht auch der Fall ist, sondern die benehmen sich alle und das Gefühl, dass ich da Menschen eine Freude bereiten kann und dass ich mich da auch zeichnerisch und halt auch erzählerisch entwickeln konnte und auch ein bisschen experimentieren konnte. Und das Einzige, was ich halt vielleicht so ein bisschen vermisse, ist, dass ich nicht so viel Raum habe in dem Strip für Langgeschichten. Das ist immer ein bisschen schwierig, darauf, dass der Rhythmus nur auf 2x die Woche begrenzt ist, weil es halt leider auch nicht anders geht, wirtschaftlich gesehen. Das vermisse ich manchmal, dass man sich damit so Langformaten ein bisschen schwer tut. Aber dazu müsste ich halt vielleicht dann auch einfach einen anderen Comic mal machen.
Aber das machst du ja auch, ne?
Ja, genau.
Da lässt du aber nicht so viel durchsickern, was da passiert, ne? Weil du noch da mit
ja, bist, ne? Also einen Comic, den habe ich ja jetzt mit meiner Cousine zusammen gemacht, dieser 40-Seiter, der wird in Italien erscheinen und der ist jetzt fertig. Ich weiß allerdings noch nichts Genaueres darüber, was erscheint. Und jetzt habe ich halt mit einem amerikanischen Verlag einen Vertrag abgeschlossen über eine sehr lange sogenannte Graphic Novel. Aber ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich da mehr zu sagen kann.
Sehr lang? Was heißt sehr lang?
Sehr lang heißt vielleicht sogar 150 Seiten.
Wow.
Das, ja, das bringt mich auch ein bisschen zum Transpirieren, aber...
Aber du scheinst ja schon recht diszipliniert zu sein.
Das also wird man sehen.
Wenn man zweimal in der Woche so einen Strip schafft, dann
ja, das stimmt, das
schafft
ist,
man auch alles andere. Glaube
ich. Ich hoffe, ja. Also das stimmt schon, dass mich dieses regelmäßige Veröffentlichen, dass das so an meinem Pflichtbewusstsein appelliert und dass mir einfach dieser Gedanke, dann Leute zu enttäuschen und nicht so nicht verlässlich zu sein, dass ich das nicht ertragen kann. Und da muss auch manchmal schon mal ein Strip raus, den ich für nicht ganz so gelungen finde, weil ich halt sage, okay, nee, Donnerstag ist Stripzeit, dann wird der nächste halt wieder besser. Und diese Regelmäßigkeit hat mir irgendwie sehr auch zur Disziplinierung geholfen. Da kann man gar kein Perfektionist sein.
Was hast du für Pläne in der Zukunft? Ja. Wo willst du mal hin? Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Genau. Also, ich würde schon sehr gerne sagen können irgendwann, dass ich vom Comiczeichnen leben kann. Das ist schon mein Ziel. Ich hätte Lust auf interessante Projekte, auch Langcomics. Ob das jetzt hier in Deutschland ist oder vielleicht sogar in den USA, das ist mir relativ egal. Also ich würde vielleicht schon irgendwann auch gerne eine eigene lange Geschichte schreiben, aber im Moment wäre so das Ziel, sagen zu können, dass ich vom Comiczeichnen leben kann.
Wie weit bist du davon entfernt? Was glaubst du?
Ich weiß nicht, weil theoretisch verdiene ich ja meinen Lebensunterhalt schon mit den Zeichnungen eines Kindermagazin-Comics. Das ist aber noch nicht genau das, was ich meine damit. Auch wenn das toll ist, sich da irgendwie auch austoben zu können. Aber
du meinst deine eigenen Sachen machen?
Ja, meine eigenen Sachen machen oder vielleicht auch für einen Comicverlag halt klassisch einen Comic zeichnen. Das, da bin ich halt noch schon ein bisschen entfernt von zu sagen, dass ich damit meine Miete bezahlen kann.
Also, du kannst dir auch vorstellen, längere Sachen, längere Geschichten zu erzählen.
Ja, also
hast du da schon was im Kopf?
Nee, gar nicht. Leider noch gar nicht. Ich kann mich da noch nicht so richtig sammeln. Ich kann mir gerade im Moment so ungefähr vorstellen, welche Richtung das geht. Das hat ja auch viel so mit Selbstfindungsprozessen zu tun, was man eigentlich überhaupt im Leben erzählen will. Kann mir da schon vorstellen, dass ich das finde. Also es werden halt zum Beispiel keine Superhelden-Comics sein, klassisch. Oder eine ernste Graphic Novel kann ich mir auch für mich nicht vorstellen. Aber ich würde das schon gerne einfach weitertreiben und erstmal gucken, wie jetzt diese 150 Seiten Geschichte läuft.
Ja, wow.
Ja.
Na, dann viel Erfolg damit.
Dankeschön.
Und jetzt ein bisschen signieren, wie zu Signierstunden, hast du Bock auf sowas?
Macht dir ja, Spaß? Klar, doch. Also
da sieht man, das ist die einzige Gelegenheit, wo man die Leute mal sieht, ne?
Genau, also zum Glück ist es ja gar nicht mal mehr so schlimm mit Webcomics, weil man da schon den direkten Kontakt mit den Lesern hat, durch die Kommentare. Aber es ist natürlich nichts gegen live und in Farbe. Und eigentlich finde ich das immer sehr spaßig. Ist ja auch schön, wenn wir mal Auslauf haben.
Gut.
Ein bisschen rauskommen.
Okay, danke.
Ja, danke schön.
Viel Spaß.
Danke.
Euer Quizzi kandidiert als Polizeipräsident.
Was machst du denn hier eigentlich? Du hast doch frei, oder?
Ich würde wenigstens mal gucken kommen. Außerdem haben wir ja heute erstmalig eine neue Mitarbeiterin, eine eventuelle neue Mitarbeiterin. 100% ist es ja noch nicht klar. Testtag im Unfug.
Ja, wobei der Tag heute wirklich ein bisschen außer und ungewöhnlich ist.
Also ja. Aber Leute, die schon gerne eine Viertelstunde früher anfangen oder da sein wollen, können.
Ist ja heutzutage auch nicht so unüblich.
Ja, da bin ich völlig. Da hast du schon jetzt einen kleinen Stein im Brett. Die bilden wir zur fiesesten Comicverkäuferin der Welt aus.
Ja, wir brauchen auch so ein bisschen Drama und Tragödie hier im Unfug.
Horrors, one lemon. Double horrors. Two lemons. And if it's a third, instant and inescapable 50,000 volts. Close your eyes. Who dares to see it? Try us tomorrow. Same bat time, same bat channel.